Unser Anfang geschehe im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In diesen herrlichen Sommertagen, auch Urlaubszeiten, ist so wunderbar, dass uns Jesus erquicken will. Er erquickt meine Seele, und auch in unserem Wochenspruch heißt das so schön: Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das brauchen wir, wenn wir zerschlagen sind und mutlos, dass er, der Herr, uns aufrichtet. Wir wollen miteinander singen vom Lied 241, die Verse 1 bis 3. Wach auf, du Geist der ersten Zeugen. Miteinander den Psalm 73 beten, Nummer 733. Und wir wollen diese Verse ganz miteinander sprechen und beten. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit, meines Herzens Trost und mein Teil. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Unser lieber Heiland Jesus Christus, wir danken dir, dass wir uns jetzt in deiner Gegenwart versammeln dürfen. Du bist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Du weißt, was jeden von uns bewegt. Wir kommen mit Schuld und Versäumnissen und brauchen deine Vergebung, deine Reinigung. Aber wir brauchen auch deine Erquickung, deine Tröstung, deine Aufrichtung. Und wir danken dir, dass du lebst, dass du auch heute zu uns reden willst und dass du uns führen willst, auch in allen Nöten, die uns belasten und beschweren. Du bist auch jetzt bei denen, die nicht unter uns sein können, durch Krankheit. Du bist auch bei denen, die mit uns diesen Gottesdienst feiern über diese neuen Medien. Und wir sind verbunden in dir. Und wir dürfen in der Stille dir alles sagen, was uns ganz persönlich bewegt. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen.
Die Schriftlesung steht im 2. Korinther 4, die Verse 1 bis 6. Der Auftrag des Paulus. Darum, weil wir dieses Amt haben nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde, sondern wir haben uns losgesagt von schändlicher Heimlichkeit und gehen nicht mit List um, verfälscht auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Ist aber unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu Willen. Denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Amen.
Das Wort Gottes ist nicht dunkel, es ist ganz hell, aber unsere Sinne sind verblendet. Und darum singen wir miteinander dieses Lied, Herr, öffne mir die Herzenstür, dass das Wort Gottes uns ganz klar reden kann und dass wir es verstehen können. 197, 1 bis 3. Thank you. Nach der Ordnung unserer Kirche wird heute über Apostelgeschichte 9 überall gepredigt. Und haben wir auch zur Grundlage unseres Gottesdienstes Apostelgeschichte 9, die Bekehrung des Saulus. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn, gegen die Jesusleute, und ging zum Hohepriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er Anhänger des neuen Weges, das ist auch eine schöne Beschreibung der Nachfolge Jesu, der neue Weg, Anhänger des neuen Wegs, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sahen niemand. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus, und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach, Hananias, und er sprach, hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, die gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den Hohepriestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm, geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug. Dass er meinen Namen, ist der Jesus-Name, Christus, der Jesus, Gottes ausgesandte Herr, der Heiland und Retter, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Sogleich fiel es ihm von seinen Augen wie Schuppen. Und er wurde wieder sehend. Und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Das ist ja bis heute das Problem bei ganz vielen Christen. Sie nennen sich Christen, aber sie wissen gar nicht, wer Jesus ist. Dann ja, Gott, ja, natürlich gibt's Gott. Aber warum denn Jesus? Warum? Den brauche ich doch nicht. In unseren Tagen ist ja die Meinung verbreitet, dass Gott ein Muster der Gutmütigkeit sei und wahnsinnig lieb, dass alles, was geschieht, unter seinem Wohlgefallen liegt. Und wenn man nur ein bisschen klimabewusst lebt und umweltfreundlich ist, und man sein Leben vor sich selber verantworten kann, dass dann alles vor Gott in Ordnung sei. Wozu brauche ich denn Jesus? Weil man vergessen hat, dass Gott ein heiliger Gott ist, ein Richter unseres Lebens, unserer Gedanken und Sinne. Und dass Jesus gesagt hat, wir sollten uns nicht vor den Gefahren der Welt fürchten, sondern vor dem fürchten, der Leib und Seele in der Hölle verdammen kann, dass es ein Gericht Gottes gibt. Wenn das nicht so ist, dann ist das die unnützigste Frage, wer ist denn Jesus? Wozu brauche ich denn Jesus? Aber es gibt kein anderes Heil als in Jesus. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott, das hat Jesus gesagt, als durch ihn. Man kann Gott nur durch Jesus finden. Und nicht auf allen religiösen Wegen, nein, nur durch ihn. Und dass einmal sich alle Knie vor ihm beugen und dass vor dem Namen Jesus einmal alle Menschen stehen werden, dem Richter unseres Lebens. Darum ist es die wichtigste Frage, die Saulus da gestellt hat. Wer bist du denn? Ich weiß nicht, wie hoch der Prozentsatz ist. Ein Heidelberger Professor hat mal behauptet, es seien 70% der Theologen, die kein persönliches Verhältnis zu Jesus hätten. Ich kann die Zahl nicht schätzen, vielleicht ist sie noch viel größer. Aber für uns heute Morgen ist wichtig, dass wir wissen, wer Jesus ist. Und Saulus hat es ja selber so erlebt. Er war ja in der Bibel im Alten Testament bewandert, er kannte alte Messias-Verheißungen, er kannte die Psalmen rückwärts auswendig, aber Jesus nicht erkannt. Was ist das denn, dass wir mit unseren Sinnen blind sind für die Realitäten Gottes? Ganz einfaches Beispiel, wir sehen die Schöpfung draußen, herrliche Sommerwelt, aber wir sehen den Schöpfer nicht. Dabei steht hinter diesen ganzen Wundern der Schöpfung draußen der Herr, der das alles geschaffen hat. Und es erhält bis heute trotz allem Bösen, was Menschen mit der Schöpfung machen. Wir sehen den Schöpfer nicht, aber noch viel schwieriger, dass unsere Augen blind sind für die Realitäten von Jesus. Wir können all die herrlichen Geschichten lesen von Jesus. Hat ja Saulus auch gehört, aber er war blind. Und es ist so toll, dass er das im 2. Korintherbrief, wir haben es auch Schriftlesung doch gehört, so klar gesagt hat, dass wir blind sind für das helle Licht des Evangeliums. Nicht das Evangelium ist dunkel, das ist ein Irrtum des Evangeliums, ganz klar. Wenn dir mal das Licht aufgegangen ist, und was ist denn das Licht? Die Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Deine Vernunft muss erleuchten, weil du kannst das nicht erkennen. Deine ganze Gedankenwelt ist blind für die Realität Gottes. Und woher kommt denn das? Auch das hat Paulus immer in seinen Briefen später so klar erklärt und verdeutlicht, warum das ist. Dass unser Ich, unsere Person sich panzert gegen dieses Reden Gottes. Eigentlich ist sonnenklar. Und dann drücken wir es immer herum in den großen Diskussionen mit unserem Verstand. Dabei kann unser natürlicher Verstand, der kann nur die Dinge dieser Welt erkennen, aber die göttlichen Dinge kann er nicht erkennen. Und deshalb hat Paulus immer gesagt, es muss einen anderen Weg geben, wo man erleuchtet wird. Und das geht übers Gewissen. Über dein Gewissen läuft das Ganze, dass das Wort Gottes dich trifft. Und es gibt keinen unter uns, der das nicht in seinem Gewissen schon oft gehört hat. Wir beweisen uns an aller Menschen Gewissen vor Gott, sagt Paulus. Die Botschaft des Evangeliums deckt auf, dass ich vor Gott einen Riesenberg von Schuld habe. Und ich kann mich dauernd brüsten, ich bin doch gut, ich lebe doch so bewusst und verantwortlich und ich mache doch mein Leben so ordentlich, ich bin treuer Vater und mache doch so viele gute Werke. Aber das deckt doch die Schuld meines Lebens nicht zu, die ich vor Gott habe. Ich werde vor Gott nicht gerecht. Paulus hat einen ganz frechen, kühnen Satz gesagt, den muss ich merken. Durch das Tun des Guten wird kein Mensch gerecht. Das meinen wir immer wieder. Ich mache doch so viel Gutes. Aber ich werde nicht gerecht dort, wo mein Leben vor Gott im Soll ist, in den Versäumnissen, in der Schuld. Darum war für ihn das so ein Durchbruch in doppelter Weise. Einmal hat er das Augenlicht verloren, aber das war ja nur ein Reden Gottes mit ihm. Und das Verstehen zum ersten Mal, ich bin in meinem Ich blind für Gottes Wort. Und wenn man das einmal weiß, dann versteht man das alles, wie das Gott macht bei uns. Ich war vor ein paar Tagen zu Bibeltagen in Karlsruhe. Und da hat mir nachher ein Mann ein kleines Heftchen in die Hand gedrückt und gesagt, ich habe mir das mal niedergeschrieben. War Versicherungsvertreter bis zum 46. Lebensjahr, wie das bei uns so ist. Da waren die vielen Frauen, denen man begegnet ist. Und dann ist meine Ehe auch geschieden. Aber ich hatte auf einmal keinen Frieden mehr. Ich wusste nicht mehr, wozu ich lebe. Ich habe gespielt mit Gedanken, mir das Leben zu nehmen. Ich habe gesucht. Er schreibt das noch, wie ihn einer von der Kirche angesprochen hat. Warum? Dann hat er gesagt, warum hast du mich nie gefragt, wie es mir geht? Hast du nicht gemerkt, was mir fehlt? War dann wunderbar, wie er beim Evangelisten Vogel, bei einer Evangelisation in Pforzheim, zuerst mal den Durchbruch kam, dann, du musst dein Leben vor Gott ordnen. Da sind so viele Dinge, die zwischen dir und Gott stehen und du kannst darum nicht sehen, darum bist du blind. Du meinst das immer, aber du lebst in einem Meer von Täuschung und das Schlimmste ist, dass wir auch als fromme Christen nicht merken, das größte Problem dieser Welt ist, dass ich von Gott durch Sünde getrennt bin, meines Lebens. Ich habe falsch gehandelt und ich kann das nicht in Ordnung bringen und darum ist das so wunderbar, dass dieser Saulus angesprochen wird und dass er das erkennt und dass ihm das so begegnet, dass ihm der Herr begegnet hier. Darum ist dieser Widerspruch da bei uns immer wieder. Was will ich denn von dem Wort Gottes? Wir protestieren und der Saulus, er schnaubte noch mit Drohen und Morden. Stellen Sie sich mal vor, wie der schlimmste islamistische Terrorist hat er gewütet, Christen umbringen wollen. Er hat Freude gehabt, Spaß, wie der Stephanus verblutet ist, der Zeuge Jesu, dieser treue Diakon. Dass das in unserem Leben so gehen kann mit einem Fanatismus ohne Grenzen. Ich will von Jesus nichts wissen. Alles will ich wissen. Religion, gute Werke, alles. Aber nicht Jesus, der am Kreuz meine Schuld aufdeckt. Das größte Problem, das Manko, das ich habe, ich kann doch gar nicht vor Gott treten. Mein Leben ist nicht in Ordnung. Und ich darf Sie immer wieder bitten, lassen Sie sich nicht blenden. Diese Verblendung bei den Mitmenschen, mit denen Sie so lieb reden, geschieht vom Satan, das sagt Paulus wortwörtlich. Der Satan verblendet den Menschen den klaren Blick. Eigentlich hätten sie einen Blick für das Evangelium ist auch so einen klar. Dass Jesus Opfer ist für die Sünden und Vergebung geschieht und Gerechtigkeit, stellvertretend für mich erwirkt. Aber Satan will mir den Blick vernebeln. Und das macht er so, dass ich es gar nicht mehr erkennen kann und verstehen kann. Und darum, wissen Sie, viele Gespräche, die Sie auch mit Berufskollegen und Nachbarn führen, sind nutzlose Gespräche über die Pfarrer und über die Kirche und das Versagen und über was alles falsch läuft und über die Kirchensteuer. Und es gibt so viele Themen, religiöse Themen, da verstehe ich alles nicht. Sagen Sie den Leuten immer, ich möchte mit dir über ein Thema reden, über Jesus. Und ich war genauso blind, bis mir das Licht aufgegangen ist. Und das Licht ist, bis mir der Heilige Geist aufgedeckt hat. Das hat ja Jesus so schön in Johannes 14 und 16 gesagt, was ist die erste Wirkung des Heiligen Geistes? Dass er mir meine Sünde aufdeckt. Schlimm, wenn Sie das nicht mehr wissen. Das erste Wirkung des Heiligen Geistes im Pfingstfest. Damals Petrus sagt, die Leute sagen zu mir, was sollen wir denn tun? Unser Leben war falsch gelebt. Beim Pfingstfest war das die Erkenntnis. Und dann geschieht das Licht der Erleuchtung, das Zweite, was der Geist Gottes macht. Er macht uns Jesus groß, er wird mich verherrlichen. Johannes 16, er wird mich groß machen. Und dann kannst du Jesus, den Heiland, entdecken. Er wird mit meiner Schuld fertig, er spricht mich total frei. Das hat den Saulus natürlich geärgert. Ach, ich denke an so viele Leute, mit denen ich über dieses Thema geredet habe, bis in die eigene Verwandtschaft hinein. Die gesagt haben, das ist ja billig. Das mache ich viel mehr. Ich möchte ein guter Mensch sein. Dann sei doch mal ein guter Mensch. Aber lass dich im Angesicht des Heiligen Geistes prüfen. Sein Wahn, wie wir dahin leben und nicht merken, wie wir ein Ekel und ein Stinkstiefel sind für die anderen. Und was alles falsch läuft in unserem Leben. Wenn der Heilige Geist uns erleuchtet, macht er die zwei Dinge uns groß. Ich bin ein verlorener Mensch vor dem Gericht Gottes und das andere Jesus, der alle meine Schuld bezahlt, bis zum letzten Cent bezahlt er's weg und das gratis und umsonst. Das empört einen Saulus. Da macht er ja, sagt er, da wird ja die Moral des Volkes kaputt gemacht. Dann braucht man ja, Sie kennen das ja alles wie die Sprüche, und dann muss man ja gar nicht mehr. Ja, willst du sündigen? Die Sünde macht ja niemandem Spaß. Deinem Leben gibt es keine Freude. Die Sünde ist die große Last unseres Lebens. Und wir sind ja immer leiden unter den tiefen Wunden unseres Lebens. Wir leiden unter dem Schmutz unseres Gemütes, unter unserer alten fleischlichen Art. Und darum sind die vielen Religiösen wie Saulus Feinde des Kreuzes Christi. So hat es Paulus später gesagt. Die wollen das Kreuz Christi nicht hören. Und er sagt dann, für die Welt ist das ein Blödsinn, eine Torheit, ein Unsinn, dass man das gratis erhalten kann und trotzdem ist der einzige Weg zur Seligkeit. Und wenn du den Frieden Gottes suchst, er wird dir geschenkt. Und das ist wunderbar, dass Gott auch einen Saulus sucht. Da werden alle Wertkategorien und Moralvorstellungen unserer Welt über den Haufen geworfen. Und dass so ein schrecklicher Mensch wie der Saulus, er hat ja den schönen Namen nach dem ersten König Israels, nach dem Saul, dass der von der Liebe Gottes gesucht ist. Weißt du, jeder Mensch, der über diese Erde geht, ist von Jesus gesucht. Darum sprich doch mit den Leuten über Jesus. Was dir Jesus bedeutet. Reg dich nicht auf, wenn der andere spottet und lacht. Das Samenkorn geht auf, weil es die Kraft des Heiligen Geistes hat in deinem Zeugnis. Und weil es wirkt gegen diese Festung des Ichs. Ich will das nicht haben, meiner Selbstgerechtigkeit. Ich bin schon gut, ich kann mich selber erlösen. Das ist die verbreitete Religion unserer Tage geblieben, auch nach 2000 Jahren, nach Saulus noch. Und das herrscht ganz tief in der Christenheit, Selbsterlösung. Und das zerbricht nur Jesus. Torheit vor der Welt und auch das helle Licht des Evangeliums. Das ist so herrlich, auch wenn wir an die Liedverse denken. Unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis verhüllet, wo nicht deines Geistes Hand uns mit hellem Licht erfüllet. Wir brauchen das nicht ein Vernunftproblem. Ja, unsere Vernunft kann Gott nicht erfassen, aber das Problem unseres Gewissens, das wir betäuben, unser Gewissen ist sehr wach. Und kein Mensch wird sagen, ich bin gerecht, weil er es irgendwo in seinem Gewissen noch spürt. Und darum ist unter allen Menschen der Hunger nach Jesus so groß. Es hat mich immer wieder begeistert, in der Christenheit weltweit, in den verschlossenen Ländern, ob Nordkorea oder Kasachstan, Kirgisistan, wo das war, Mauretanien oder wo das ist, wenn diese Christen, die Muslime waren, Buddhisten, Sozialisten in Kuba, warum bist du Christ geworden? Habe ich immer gesagt, haben dir die Christen imponiert? Nee, die Christen haben wir verachtet. Waren die Gottesdienste? Nee, die hatten uns nicht angesprochen. Die Lieder? Nee, Musik haben wir nicht ertragen. Was war es dann, als wir zum ersten Mal von Jesus hörten? Und das ist das Allerwichtigste für dein Zeugnis. In der Welt, gar nicht viel reden, sagt du, weißt du, in meinem Leben gibt es ein großes Wunder, dass wirklich Gott seinen Sohn gesandt hat, um mir den Himmel aufzuschließen. Und seit diesem Tag ist ein Friede in meinem Leben angebrochen. Das kann man gar nicht sagen, was das ist, was er mir schenkt, was er mir bedeutet. Es ist also interessant, wie das Leute oft erst erfahren haben, Christen, ja Theologen sogar. In Memmingen um 1800 war der Kaplan Martin Bosch und er geht in das Sterbebett einer Frau und sagt, Sie können ja gut sterben. Wir haben ja keinen Gottesdienst ausgelassen und wie Sie überall da waren beim Kirchenputzen, was Sie alles gemacht haben, sagt sie, Herr Kaplan, das rettet mich doch vor dem heiligen Gott nicht. Und der Martin Bosch sagt, ja, was denn dann? Und dann sagt ihm diese sterbende Frau, Jesus der Heiland am Kreuz, der ist um meine Schuld gestorben. Dieser Martin Boos ist zum lebendigen Glauben gekommen. Sein seelsorgerlicher Betreuer, der Kaufmann Kiesling in Nürnberg, hat gesagt, brauchst nicht evangelisch werden, das ist genauso schwarz wie die katholische Kirche. Aber sei ein Jesuszeuge. Du musst dein Leben lang von Jesus Zeugnis geben. Der Martin Boos ist dafür sogar noch ins Gefängnis gewandert. 50 katholische Kapläne haben damals begriffen, es ist nicht das Entscheidende, ob ich einer Kirche angehöre, sondern ob ich Jesus habe, meinen Heiland, der in meinem Leben wirkt. Johannes Gossner gehört dazu, Ignaz Lindl, Hinhöfer in Baden, der Große, waren alles katholische Priester. Aber das Entscheidende verstand, was das Evangelium ist. Wer bist du denn, Jesus? Und so herrlich, wie sie gewirkt haben, wenn wir dieses Lied singen, Herr, bleib bei uns, dieses schöne englische Lied, das der Lüth gedichtet hat, das seit einigen Jahren auch bei uns im Gesangbuch steht. Herr, bleib bei mir. In England schon lang das Lieblingslied, auch bei der Hochzeit der Königin Elisabeth in Westminster. Dieser Lüth wurde von einem Kollegen angerufen, der im Sterben war. Herr, komm, hilf mir. Ich weiß nicht, wie ich sterben kann. Und er sagt, das weiß ich auch nicht. Und dann haben sie miteinander in der Bibel gesucht. Ich kann vor Gott nur bestehen durch das Blut Jesu, das für mich geflossen ist. Und dass er mir sagt, und siehe, so heißt hier beim Saulus, er betet. Er ist mit Gott im Gespräch. Da ist etwas Neues aufgebrochen. Und der Ananias, ein toller Seelsorger, der weiß, um was es geht. Gott hat mich gesandt, dass du wieder sehend wirst, ja? Und dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Das ist das Wunderbarste, dass Jesus in deinem Leben Wohnung machen will. Er will dein Herr sein und sein Geist will dich treiben, nicht deine alte natürliche Art, du sollst ein neuer Mensch sein, das will er machen. Und das war für den Saulus dann so ein großes Erlebnis, der Geist der ersten Zeugen damals, dass er das überall verkündet. Es fiel ihm wie Schuppen von den Augen. Interessant, dass das immer so geschieht. Erzählen Sie das anderen, wie Sie es erleben. Plötzlich fällt es Ihnen wie Schuppen von den Augen. Weil da, wo ich erst merke, den Sumpf meiner Verlorenheit, oder wie es der Philipp Spitta dann sagte, die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis. Wer bin ich eigentlich? Im Lichte Gottes. Der macht die Himmelfahrt der Gotteserkenntnis. Jesus ist mein Heiland. Und das war für den Paulus dann das ganze Thema seines Wirkens. Ich will unter euch nichts mehr wissen als nur noch Jesus, den Gekreuzigten. Hast du immer nur das eine Thema? Ja, immer nur das eine. Das war Paulus wichtig. Und er sagt, ich will nichts mehr wirken als nur das, was Jesus durch mich wirkt. Eine heilige Konzentration und ein ganzer Triumph. Es kann mir nichts geschehen. Ich vermag alles. Wirklich alles kannst du, ja, durch den, der mich mächtig macht, Christus. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wunderbar, ein neues Leben hat begonnen. Es hat angefangen wie bei uns allen mit großer Blindheit. Aber das Wunder des Heiligen Geistes ist geschehen. Ein Blinder wurde sehend. Und herrlich, wie uns Paulus die Augen öffnet. Amen. Und nun singen wir, der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. 631, Verse 1 bis 4. Lassen Sie sich nicht irritieren, das sind leider einige schöne Formulierungen dieses Liedes verballhornt, aber wir singen es jetzt einfach so, wie es da steht. Sie ahnen trotzdem noch das schöne Lied, der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen, der uns in seinen Dienst nimmt und der in ihrem Leben mächtig wirken will. 631.
Der Herr ist wohl in dessen Dienst wir stehen.
Wir wollen beten. Du barmherziger und gnädiger Heiland, wie oft bist du uns nachgegangen? Wie oft hat dein Wort uns getroffen? Herr, vergib uns unsere innere Blindheit, wie wir uns immer im falschen Licht sehen, wo wir doch in der kurzen Lebenszeit so viel versäumen, so viel Unrecht tun, so viel ohne dich tun. Wir danken dir für deine wunderbare Erlösung, dass du am Kreuz den Opfertod für uns verlorene Menschen gestorben bist. Und dass du uns alle Sünde einfach wegnimmst. Und dass wir das gratis, umsonst annehmen dürfen, glauben, fassen dürfen. Wir können es ja nicht gut machen. Wir danken dir für dieses große Wunder und wir bitten dich, dass du uns durch und durch erneuerst, auch in unseren Gedanken, auch in unserer Vernunft, auch in unserer ganzen natürlichen Eigenart, die wir tragen, dass dein Heiliger Geist Frucht wirkt, bleibende Frucht, dass wir nicht mehr nach unserer alten Art leben, sondern dass dein Geist uns treiben kann. Liebe, Freude, Friede, Geduld. Und dafür danken wir dir, dass du das auch tust in den Gruppen und Kreisen der Gemeinde, dass du überall bist, auch jetzt bei den Kranken. Richte sie auf, gib ihnen diesen Blick auf dich und deine Gegenwart und Nähe, aber auch bei den trauernden Familie Rode, von Herrn Herberg, von Herrn Bernd, dass du dort diese einzige Hoffnung ewigen Lebens groß machst, die wir in dir haben, vor der grausamen Gewalt des Todes. Dein großes Osterevangelium, dass wir leben sollen und die Herrlichkeit vor uns liegt. Herr, wir bitten dich auch in diesen bewegten Tagen, dass du den Regierenden Weisheit schenkst, dass sie Frieden schaffen ohne Waffen, dass sie ausgleichen können die verschiedenen nationalen Interessen, auch in der Ukraine, zwischen Russen dort und ukrainischen Nationalisten, dass du das wirkst, Herr. Auch bei uns, wo alles so schwierig geworden ist, wo wir nicht wissen, wie alles werden soll, wo wir nur wissen, dass du allein der bist, der uns auch durch diese schwierigen Zeiten durchbringen kann. Wir kommen zu dir und suchen deine Hilfe. Lass uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch den letzten Vers aus dem Lied, Mir ist Erbarmung widerfahren. Das ist so schön wie dieses Lied. Das umschreibt, was der Inhalt unseres Glaubens ist, was wir in Jesus haben. 355, der Vers 5.
Reiß dein Erbarmen in.
gibt noch folgende Bekanntgaben. Ein herzliches Dankeschön an Pfarrer Schäffbuch, dass er heute den Gottesdienst mit uns gefeiert hat, und an Frau Pallas an der Orgel für die musikalische Mitgestaltung. Heute Nachmittag wird kein CVJM-Leuchletreff stattfinden. Wir freuen uns über Unterstützung beim Verteilen der neuen Gemeindebriefe und des Röder Gemeindebeitrags. Die Päckchen liegen im Pfarrhaus zum Mitnehmen bereit. Nächsten Sonntag feiern wir Gottesdienst mit Taufe von Maria Schweiger, Lilli Stoppel und Ronja Müller. Pfarrerin Stoß legt Lukas 10, die Verse 25 bis 37 aus. Geh und mach es ebenso. Ein herzliches Dankeschön für das Opfer vom vergangenen Sonntag in Höhe von 389 Euro für die Ökumene und Auslandsarbeit der EKD. Was Sie heute geben, ist für den Verein Christliche Fachkräfte International bestimmt.
Ganz herzlichen Dank auch für... Sie wollten aber noch die Beerdigungen noch verlesen. Nein? Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht vergessen. So immer interessant und lebendig dann.
Aus unserer Gemeinde sind verstorben Frau Anneliese Rode, geborene Pechtold, früher Scharnhauser Straße 27, 87 Jahre alt. Die Trauer findet am Mittwoch, 7. September um 13 Uhr auf dem Rüther Friedhof statt. Herr Hugo Herberg, Schönbuchstraße 32, 98 Jahre alt. Die Trauerfeier ist am Donnerstag, den 8. September um 14 Uhr auf dem Rüther Friedhof. Und Herr Manfred Berndt auf der Darre 4, 86 Jahre alt. Die Trauerfeier ist am Freitag, 16. September um 14 Uhr auf dem Rüther Friedhof.
Ich will Ihnen noch ganz herzlich Dank sagen für auch diese Opfer auch in der Vergangenheit aus der Gemeinde, für die Arbeit dieser christlichen Fachkräfte. Wir haben das vor 37 Jahren natürlich nie geahnt, was das wird. Uns war nur wichtig, Leute, die mit ihrem Beruf hinausgehen, aber Leute sind, in denen Jesus wirken kann. Nicht Leute, die irgendeine politische Ideologie haben, die Welt zu verändern, sondern Leute, die sich Jesus zur Verfügung stellen. Und wir waren so überrascht, die größte Gruppe in China, an der nordkoreanischen Grenze, über 10 Jahre, darunter Professoren, Wissenschaftler an einer Universität, wo so viele junge Studenten in China im Sozialismus zu Jesus gefunden haben, obwohl es strikt verboten war, überhaupt nur ein Wort von Jesus zu sagen. An den entferntesten Orten der Welt, der chinesischen Grenze von Vietnam aus, ein Arzt, der 5 Jahre dort gewirkt hat, als Jesusbote und so wie wir in unsere Welt gesandt sind, dass wir mit all unseren Gaben dort unter dem Segen Gottes wirken. Wir wollen um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.